Es gibt in dem Sinn keine spezielle Person aus der Bibel, die ich als Held sehe. Für mich waren alle Bibelgeschichten spannend gewesen und auch die Personen waren für mich faszinierend. Aber heute möchte ich euch eine Person vorstellen, die ein krasses Leben gehabt hat. Eine Person, von der man an sich nichts weiß, bis sie in der Apostelgeschichte erwähnt wird. 3 Kapitel lang. Sie hält den längsten Monolog am Stück, der in der Bibel steht. Und zum Schluss verstirbt diese Person. Wer könnte das sein? Stephanus, ist ja schon angesagt worden, genau. Er war auch Diakon und er half bei der Versorgung der Witwen und Waisen. Der Witwen. Um den Stephanus besser kennenzulernen, werde ich einen Zeitzeugen befragen lassen, der diese Situation miterlebt hat. Ich werde eine Zeitreise machen. Also nein, nicht ich selber werde eine Zeitreise machen. Das ist mir viel zu unsicher. Ich schicke den Erwin in die Zeit zurück, um den Petrus zu treffen. Erwin wird den Petrus interviewen und ihn über Stephanus befragen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich denn nicht die Zeitreise direkt zu Stephanus machen werde, sondern zu Petrus. Das liegt einfach daran, dass der Stephanus nicht korrekt zu lokalisieren ist. Petrus war ja Fischer und er hatte ein Haus am See und da saß er gerne. Das haben Studien herausgefunden. Und Petrus da anzutreffen, ist sehr wahrscheinlich. Und deswegen schicke ich den Erwin genau hin. Die Koordinaten sind 50 nach Christus, es ist Sommer, es ist in Kapernaum, ist ein Haus und es ist abends. Also Erwin, bist du bereit für die Zeitreise?
Ja.
Hast du die Fragen, die wir zusammen vorbereitet hatten, dabei?
Ja.
Ja, dann kann es ja losgehen. Übrigens ist der Erwin sprachbegabt und deshalb kann er sich mit dem Petrus unterhalten. Petrus kann ja Hebräisch und Lateinisch und Griechisch.
Ja, ich bin schlau.
Super, Erwin. Denk dran, du hast genau 15 Minuten Zeit und dann kommst du automatisch wieder zurück. Also, los geht's. Ich starte die Zeitmaschine. 3, 2, 1. Ja, schauen wir mal, ob es geklappt hat.
Einer.
Was bist du denn?
Ich bin der Erwin. Ich bin eine Kakerlake aus der Zukunft. Der David hat mich geschickt.
Der König David hat dich geschickt?
Nein, der David von der Margarita.
Kenne ich die? Warum schickt er dich zu mir?
Nein, die kennst du nicht. Die leben ja in der Zukunft. Ich soll dir Fragen stellen über den Stephanus. Der soll ja ein ganz besonderer Mann gewesen sein. Der David meinte, er würde gern mehr über ihn erfahren und dass du ihn am besten kennentätst und deswegen viel erzählen kannst. Du bist schon Petrus, oder?
Ja, ich bin der Petrus, genau. Sag mal, hast du Hunger?
Immer. Hast du Reis?
Ja, freilich, warte mal. Judith, bereit mal Reis zu. Ich habe hier einen Gast und mir machst dann Kaffee.
Bitte.
Bitte. So, Erwin, was willst du denn genau wissen über den Stephanus?
Meine Fragezettel sind weg. Die hat's wohl. Jetzt weiß ich, warum der David mich geschickt hat. Okay, ich muss freestyle. Mann. Petrus, erzähl uns doch mal die Geschichte, wie das damals war mit euch und dem Stephanus.
Also, seit dem Pfingsttag, an dem wir mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wuchs unsere Gemeinschaft mit Personen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Wir waren über 5000 Personen und bei unseren Treffen im Tempel und an andere Plätze waren auch viele Witwen dabei. Frauen, die in Jerusalem wohnten und ihre Männer verloren hatten. Und es gab 2 Arten von Witwen. Die einen, die in Israel geboren waren und die anderen, die aus der griechischen Gegend kamen und jetzt auch in Jerusalem wohnen. Diese Frauen haben wir unterstützt, da es ja sonst niemanden gab, der sich um sie kümmerte. Aber auf alle Fälle meinten die griechischen Juden, dass ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da haben wir uns voll bemüht, die Menschen, die Not leiden, zu unterstützen. Aber es wurde einfach zu viel für uns und wir waren überfordert. Und somit hat es nicht gereicht, dass allen gerecht geholfen wurde.
Das ist doch das blöd. Was habt ihr denn dann gemacht?
Also wir Apostel haben uns zusammengesetzt und die Situation besprochen. Auf der einen Seite wollten wir im Gebet zusammen sein und das Wort Gottes verkünden. Und auf der anderen Seite wollten wir die Hilfsbedürftigen unterstützen. Beides zusammen, das ging nicht mehr. Und somit hatten wir uns entschlossen, 7 Männer auszuwählen, die wir für diese Aufgabe einsetzen wollten.
Das ist gut. Da hattet ihr bestimmt einen Kriterienkatalog.
Ja, hatten wir. Wir hatten folgende Kriterien. Die Männer sollten einen guten Ruf haben, ein Auftreten, das mit viel Weisheit gespickt ist, und sie sollten voll des Heiligen Geistes sein.
Das war's. So viele Kriterien sind das aber nicht. Wäre es nicht schlau gewesen, ihr hättet Männer ausgewählt, die ein Diplom in der Sozialpflege haben?
Nein, Erwin, das war uns nicht wichtig. Wir wollten, dass diese Männer mit den Witwen reden und auch beten können. Wenn es ein Anliegen gab, dann sollte ein Gebet gesprochen werden und Gott sollte in diese Situation eingreifen. Und mit dieser Entscheidung war unsere Gemeinschaft voll zufrieden. Und somit wählten wir dann auch folgende Männer aus. Das war der Stephanus, ein Mann voll des Glaubens und des Heiligen Geistes, Philippus, Prochorus, Nikor, Timon, Parmenas und Nikolaus, der aus Antiochia kam und zum jüdischen Glauben gewechselt ist.
Da kam jetzt der Stephanus vor. Ist das dieser Stephanus?
Ja, genau. Das ist dieser Stephanus. Diesen Männern legten wir die Hände auf und segneten sie für ihren Dienst. Sie wurden auch Diakone genannt, denn das waren unsere Helfer. Und somit hatten wir als Apostel wieder mehr Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Und in der Folge kamen viele Menschen zum Glauben. Und stell dir vor, sogar viele Priester vom Tempel wurden gläubig.
Das ist schön. Und was war das Besondere an Stephanus?
Das Besondere an Stephanus war, dass er voll Glauben war und dass Gott ihm Kraft gab und erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Er tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Er kümmerte sich um die Witwen und verkündete die gute Botschaft von Jesus. Und Stephanus war beim Volk beliebt.
Ah, schön.
Warum auch immer, es gab Streit über Glaubensfragen mit den Juden aus den verschiedenen Synagogen außerhalb von Israel. Es stritten sich die Libertiner mit ihm, die Kyrenäer, die aus Alexandria, die aus Sizilien und auch die aus Asien. Aber weil Stephanus voll Weisheit und mit Gottes Geist erfüllt war, konnte er ihre Argumente widerlegen und er redete sie in Grund und Boden.
Dann war das ein schlauer Mann?
Oh ja, er kannte sich in den Schriften aus und vor allem hat er miterlebt, wie Jesus in Israel wirkte und die ganzen Wunder, die Jesus getan hatte. Das hat ihn geprägt. Aber dann wurde es gemein. Die Juden stifteten böse Männer an, die sagen sollten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Gott und Mose. Und dann wiegelten sie das Volk auf und die Ältesten und die Schriftgelehrten und überfielen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat. Sie stellten falsche Zeugen auf. Die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Das war natürlich alles gelogen. Aber als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht leuchten wie das eines Engels. Er war total entspannt, denn Gott war mit ihm.
Das ist ja krass. Da hat Stephanus nun mitgeholfen, die griechischen Witwen zu unterstützen. Und dann wurde er von den griechischen Juden wegen Glaubensfragen angegriffen.
Ja, aber dann hat Stephanus angefangen, sich zu verteidigen. Seine Rede fing sozusagen an bei Adam und Eva. Naja, nicht ganz. Er fing bei Abraham an. Und das Wirken Gottes an Abraham. Wie es dazu kam, dass er hier in dieses Land zog, wie seine Nachkommen, das Volk Israel, in Ägypten versklavt wurde, wie Mose kam und das Volk aus Ägypten führte und das dann die Beschneidung als Bund zwischen Gott und Israel einführte. Aber auch, dass das Volk Israel Aaron bat, ihnen ein goldenes Kalb zu machen, damit sie es anbeten konnten.
Da war Gott bestimmt richtig sauer, oder?
Oh ja, da war Gott sauer. Dann ging es in der Verteidigungsrede von Stephanus auch gleich weiter mit der Stiftshütte und dass Josua die Stadt Jericho einnahm und das Land Israel eroberte. Salomo baute für Gott einen Tempel, in dem Gott wohnen sollte, aber man aber man kann Gott und seine Größe ja gar nicht in ein Haus fassen. Jedenfalls beendete Stephanus seine Rede damit, dass er auf die anwesenden Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten schimpfte. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und haben sie getötet? Haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten? Also damit meinte er Jesus, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz und die Anordnungen von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt.
Wow, da hat Stephanus aber eine gepfefferte Rede gehalten. Er erhob dann sozusagen selbst die Anklage gegen seine Ankläger.
Oh ja, und als die Ältesten und Schriftgelehrten das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Stephanus, aber voll vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn Gottes, den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Erwin, das musst du dir mal vorstellen. Stephanus hat seinen Glauben und Jesus verteidigt. Jesus ist aufgestanden für ihn. Das war eine sehr große Ehre für Stephanus. Aber die Menge im Gerichtssaal schrie mit lauter Stimme und sie hielten sich die Ohren zu. Sie wollten das nicht hören. Sie stürmten einmütig auf ihn los und zerrten ihn zur Stadt hinaus. Und da steinigten sie ihn.
Was? Stephanus wurde umgebracht? Das ist doch das schlimm.
Ja, Erwin, das ist sehr schlimm gewesen. Aber Stephanus sprach vor seinem Tod noch ein Gebet. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief zuletzt noch mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er.
Heißt das, dass der Stephanus seinen Feinden vergeben hat?
Das war dem Stephanus sein Charakter. Er hatte vergeben. Aber die ganze Situation war ein Schock für uns. Stephanus, der erste Mensch nach Jesus, der wegen seinen Glauben umgebracht wurde.
Und dann?
Ja, er wurde auf dem Grundstück von dem Hohenpriester Gamaliel begraben und es gab eine große Trauerrede für ihn bei seiner Beerdigung. Und weißt du, es gab einen Mann, der hieß Saulus. Dem hat das alles sehr gefallen. Als Stephanus starb, am selben Tag noch begann für die Jerusalemer Gemeinde eine harte Verfolgung. Saulus wollte die Gemeinde vernichten und ließ viele Männer und Frauen ins Gefängnis werfen.
Und dann war das Ende für die Gemeinde?
Nein, nicht ganz. Aber durch die Verfolgung zogen viele Christen von Jerusalem weg in die umliegenden Gegend. Viele zogen durch das Land und verkündeten die Botschaft Gottes, wie zum Beispiel Philippus. Er ging nach Samarien, erzählte von Jesus und viele Kranke wurden gesund und böse Geister fuhren aus. Und die Menschen begannen an Jesus zu glauben. Und so verbreitete sich das Wort von Jerusalem nach Samaria und schließlich dann mit Paulus bis an das Ende der Welt. Übrigens, dieser Saulus, der dann Paulus hieß, wurde später noch zu meinem Freund.
Ach was, dieser Saulus, der Mann, der dir Auslöser war für die Christenverfolgung?
Ja, genau der. Manchmal war es aber auch anstrengend mit ihm und seinen hochtheologischen Erklärungen. Da hat man halt gemerkt, dass er studiert hatte. Aber dass Saulus sein Leben Jesus widmete, lag daran, dass Jesus ihm persönlich begegnet ist. Wenn Jesus jemand begegnet, dann passiert eine Veränderung im Leben. Und bei Saulus war das so krass, dass er später um die halbe Welt zog, um vielen Menschen von Jesus zu erzählen. Durch sein Wirken wurde viele Gemeinden außerhalb von Israel gegründet. Wusstest du übrigens, dass der Name Saul hebräisch ist und Paulus die lateinische Variante seines Namens?
Ah, nee, das wusste ich nicht. Aber bei uns in der Zukunft gibt es da ein Sprichwort, dass jemand von Saulus zu Paulus wird.
Aha, okay. Weißt du, wenn ich an den Stephanus denke, dann begeistert mich sein Einsatz für die Menschen. Er konnte einfach gut mit Menschen umgehen. Sie hatten ihm ihre Nöte anvertraut und er betete dafür. Er glaubte und Gott erhörte ihn. Deshalb gab es auch so viele Wunder. Und vor allem der Heilige Geist war mit ihm. Das war das Geheimnis. Er und der Heilige Geist, das war ein unschlagbares Team. Deshalb konnte er im Verhör mit dem Hohenpriester so schlagartig antworten, weil der Heilige Geist ihm die richtigen Worte gab. Naja, und sauer war er auch, weil die Juden so unheimlich halsstarrig waren und Jesus total ablehnten.
Aber in deiner Pfingstpredigt hast du ja auch kein Blatt vor den Mund genommen.
Ja, das stimmt. Das lag auch an dem Heiligen Geist. An dem Pfingsttag waren wir so erfüllt vom Heiligen Geist, dass wir dadurch in Sprachen redeten, die auch Menschen aus anderen Ländern verstanden und sich dadurch zu Jesus bekehrten. Das war der Anfang dieser großen Gemeinschaft, der Beginn der Gemeinde. Wir haben alles miteinander geteilt.
Sozusagen eine Kommune?
Nein, viel, viel besser. Das war eine Gemeinschaft, in der Menschen befreit wurden von ihren Sünden, in der kranke Menschen geheilt wurden und in der sich Menschen untereinander gekümmert haben. Es war eine Gemeinschaft, in der wir Menschen im Glauben förderten. Und deshalb zogen viele von uns dann rum und erzählten auch außerhalb von Jerusalem von Jesus.
Petrus, das war ja voll krass damals. Bei mir kribbelt's. Ich glaube, ich werde zurück.
Eine sprechende Kakerlake aus der Zukunft. Also das kann ich niemandem erzählen. Die halten mich sonst für verrückt. Judith, ich komme wieder rein. Der Gast ist weg. Ja, der Stephanus. Ich finde die Zeit sehr spannend, in der er gelebt hatte. Es steht nicht in der Bibel, dass er Jesus kannte oder dass er mit ihm unterwegs war. Aber ich bin mir sicher, dass er nah dran war und die Jünger Jesu auch persönlich kannte. Also zur Zeit Jesu. Machen wir doch mal den Faktencheck, um zu sehen, was macht den Stephanus besonders und was können wir von ihm lernen? In welchem Bereich ist er ein Vorbild für uns? Schauen wir mal an, in welchem Zusammenhang Stephanus zum Diakon erwählt wurde. Es wurden Männer gesucht, die einen guten Ruf haben. Es wurden Männer gesucht, die voll Heiligen Geistes sind. Und es wurden Männer gesucht, die von Weisheit erfüllt sind. Und interessant auch, wenn man die Stelle in der Bibel nachliest, die Apostel bestimmten Männer und diese wurden von der Gemeinschaft bestätigt. Kommen wir zum ersten Kriterium. Diese Männer sollten einen guten Ruf haben. Ich denke, es ging darum, dass der Dienst gerecht durchgeführt wurde. Dadurch, dass es schon Schwierigkeiten gab durch ungerechtes Empfinden, wäre es schädlich für die Gemeinde gewesen, wenn einer der Männer parteiisch gehandelt hätte. Denn dann würde wieder eine Gruppe bevorzugt werden und es würde wieder Schwierigkeiten geben. Und hier sehen wir Fakt 1. Stephanus war bekannt und ich würde auch sagen beliebt. Und er war bestimmt auch gerecht und er hatte definitiv einen guten Charakter. Er konnte gut mit Menschen umgehen. Und deshalb wurde er in die Auswahl mit einbezogen. Das zweite Kriterium war, dass die Männer mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollten. Es steht nicht in der Bibel, aber ich denke, der Stephanus war bei dem Pfingstereignis dabei und hatte den Heiligen Geist erlebt, wie er zu wirken begann. Warum war der Heilige Geist so wichtig? Wer mit Menschen zu tun hat, der weiß, dass jeder Mensch seine Eigenheiten hat. Und dass, wenn viele Menschen zusammen sind, dass es auch schwierig werden kann. Somit kann der Heilige Geist einem Führung und Leitung geben, um mit schwierigen Situationen gut umzugehen. Denn mit dem Heiligen Geist ist man nicht alleine. Und damit haben wir Fakt 2. Stephanus hatte den Heiligen Geist. Und ich bin mir sicher, dass die Wunder und die großen Taten, von denen berichtet wurde, auch schon vor der Auswahl zum Diakon zu sehen waren. Deshalb wurde er in die Auswahl mit einbezogen. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Kriterium und zu Fakt 3. Die Männer sollten mit Weisheit erfüllt sein. Das ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Für den Dienst für Gott brauchen wir immer Weisheit. Stephanus konnte in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und Lösungen für Probleme finden. Es ist schnell etwas gesagt oder es wird vielleicht auch verpasst, das Richtige in einer Situation zu sagen oder auch richtig zu handeln. Somit brauchen wir Weisheit, um zu erkennen, was gerade jetzt richtig ist. Und deshalb wurde Stephanus auserwählt. Was können wir aus dem Interview mit Petrus noch über den Stephanus erfahren? Zum einen, es sind durch Stephanus viele Zeichen und Wunder geschehen. Nein, es geschahen große Zeichen und große Wunder durch ihn. Und zum anderen, er kannte die Geschichte des Volkes Israel. Er kannte sozusagen das Alte Testament. Stephanus war zwar als Diakon eingesetzt, aber er war noch viel mehr. Sein Dienst bestand nicht nur darin, sich um die Witwen zu kümmern, er verkündete dabei auch die Botschaft von Jesus. Er betete mit Menschen und Gott wirkte durch ihn. Und somit kommen wir zum Heute. Was kann ich aus der Geschichte lernen? Was will mir diese Geschichte sagen? Worin ist der Stephanus doch mein Held und kann mir ein Vorbild sein? Ist es nicht so, dass wir uns wünschen, dass Gott in unser Leben wirkt? Wer will, dass Menschen sich zu Jesus wenden? Wer will, dass Kranke geheilt werden? Zudem ist man doch bereit, zumindest eine gute Tat pro Tag zu tun. Also ich wünsche mir das. Ich will Gott in meinem Leben erleben und mein Wunsch ist auch, dass Gott im Leben der Menschen arbeitet, mit denen ich zusammen bin. Ich will, dass wenn ich bete, dass Menschen geheilt werden. Ich will, dass Menschen sich zu Jesus wenden. Aber auf der anderen Seite bin ich doch ein bisschen faul. Ich könnte mehr von Gottes Botschaft erzählen, aber ich habe auf der anderen Seite auch keinen Bock auf Diskussionen. Der Stephanus hat keine Diskussion ausgelassen. Er hat mit den griechischen Juden gestritten. Er hat Jesus und den Glauben verteidigt. Ich könnte auch mehr beten, auch für andere Menschen, für Anliegen von Personen, mit denen ich zusammen bin. Manchmal denke ich mir dann, ja, schauen wir mal. Da bin ich eher passiv. Im Gegensatz dazu hat Stephanus gebetet und Gott hat gewirkt. Somit ist es so, dass wenn ich mit meinem Anliegen zu Gott komme, dann greift Gott ein und es passiert ein Wunder. Es ist ganz einfach gesagt, ich brauche mehr Gebet in meinem Leben. Und dann könnten wir jetzt vielleicht sagen, oh, ich mache mir jetzt dabei so einen Druck und ich sollte viel entspannter sein. In der Bibel steht, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und auch morgen. Und somit auch die Wunder, die Jesus getan hat, sind heute noch realisierbar. Und das ist mein Wunsch, dies zu sehen und das zu erleben. Nicht, dass ich in erster Linie scharf auf Wunder bin, sondern dass Gott im Leben Situationen verändert. Mich begeistert es, was in der Bibel steht, die Zeit der ersten Apostel. Da war Action, Gott hat gewirkt. Und das ist das, was ich sehen will. Dass sich Menschen zu Jesus wenden und dass Kranke geheilt werden. Also einfach gesagt, dass Gottes Reich gebaut wird. Ich mache nochmal einen Schwenk zu Stephanus. Er hatte vor der Gerichtsverhandlung die Geschichte des Volkes Israels zitiert. Er kannte die Schrift. Kennen wir die Schrift? Wissen wir, was in der Bibel steht? Jesus hat bei seiner Versuchung dem Teufel mit Stellen aus dem Alten Testament geantwortet. Für mich ist das Bibellesen echt eine Zeitfrage. Und dadurch, dass ich im letzten November einen neuen Job habe, habe ich in der Früh Zeit zum Frühstücken und in dieser Zeit lese ich dann in der Bibel. Das war nicht immer so und ich bin dankbar für diese Zeit, die ich habe und dass das jetzt so ist. Aber ein großer Anteil von dem, was mich geprägt hat, geschah in meiner Kindheit. Meine Eltern haben mit mir die Bibel gelesen und sie haben mit mir gebetet. Meine Eltern haben mir den Glauben nahegebracht und das hat mich geprägt. Ich hatte 3 Kinderbibel und eine Bibel im Comicformat und die habe ich total gerne gelesen. Und damit fordere ich euch Eltern auf, beschäftigt euch mit euren Kindern mit dem Wort Gottes. Kinder kann man für die Bibel begeistern. Kinder haben Fragen. Kinder lesen euer Verhalten. Kinder sehen, was ihr sagt und wie ihr handelt. Ihr Eltern habt eine große Verantwortung den Kindern gegenüber, was den Glauben und die Beziehung zu Gott betrifft. Der Glaube kommt nicht mit 18 von selber oder wenn die Kinder erwachsen sind, dann können sie sich aussuchen, was sie denn glauben möchten. Das ist totaler Quatsch. Der Glaube an Gott wird in den Kindern als Same gelegt und der Teufel versucht, diesen Samen zu rauben. Wir werden nachher für die Kinder beten, für den Schulstart. Und es ist total wichtig, denn in der Schule sind sie verschiedene Situationen ausgesetzt. Kinder brauchen den Schutz Gottes. Und das ist auch der Grund, warum ich im Kinderdienst mit dabei bin, weil ich Kindern das Wort Gottes weitergeben möchte in einer humorvollen und auch kreativen Art, damit sie Gott besser kennenlernen können. Und das ist auch der Grund, warum ich hier in der Gemeinde in verschiedenen Diensten dabei bin. Einfach deswegen, damit Menschen sich hier wohlfühlen und Gott begegnen können. Dass sie durch die Tontechnik einen angenehmen Sound haben oder dass durch die Organisation des Reinigungsdienstes ihr als Gäste auch einen sauberen Ort vorfindet und vieles mehr. Aber jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Das ist der Heilige Geist. Jesus hat den Jüngern aufgetragen, in Jerusalem zu warten, bis der Heilige Geist kommt. Das war Premiere. Das war etwas Besonderes. So etwas in der Art hat es noch nie gegeben. Der Heilige Geist befähigte die Jünger, Dinge zu tun, die sie von sich selbst aus nie getan hätten. Das war ein Booster. Mit dem Heiligen Geist ging es durch die Decke. Ich bin der Meinung, dass ich einfach mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben brauche. Ich bin der Meinung, dass wir als Christen einfach mehr vom Heiligen Geist in unser Leben brauchen. In der Gemeinde darf nie der Dienst das Ziel sein. Das Ziel ist, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Dies geschieht durch den Dienst, durch eine Aufgabe. Das Ziel ist, Gott zu verherrlichen mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir handeln, mit dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und der Dienst hilft uns dabei. Und der Heilige Geist hilft mir, diesen Dienst auszuführen. Wenn der Heilige Geist mein Leben erfüllt, dann muss ich mich auch nicht zwingen, jemanden von Jesus zu erzählen, jemanden ein gutes Wort zuzusprechen, jemanden zu trösten, mit jemanden zu beten oder einen Dienst in der Gemeinde auszuführen. Dann tue ich das, weil ich begeistert bin, für Gott etwas zu tun. Weil ich begeistert bin und sehen will, was Gott im Leben anderer macht. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der uns erfüllt und wir ausgerüstet sind zum Dienst, um Gottes Reich zu bauen. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Wir feiern, dass Jesus für unsere Schuld und unsere Krankheit gestorben ist. Und ich bin mir sicher, dass Jesus diese Situation am Kreuz nicht durchgestanden hätte ohne den Heiligen Geist in seinem Leben. Im folgenden Lied, das wir gleich singen werden, heißt es in der ersten Zeile, komm, Heiliger Geist, bitte sei mir nah. Lasst uns dieses Lied bewusst als Gebet singen. Lasst uns den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Bete, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Ich brauche den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist hätten wir nicht die Geschichten, die im Neuen Testament drinstehen. Geschichten über Menschen voll Heiligen Geistes und voll Vertrauen auf Gott. Stephanus wäre nicht in die Position des Diakons gekommen und hätte sich auch nicht vor dem Gericht verteidigen können. Ebenso Petrus. Als Jünger hatte er eine große Klappe und am Ende verriet er Jesus. Durch den Heiligen Geist konnte er eine Predigt hinschmettern, bei der sich 5000 Menschen zu Jesus wendeten. Philippus, Paulus, alle Jünger, sie taten Dinge, die sie ohne den Heiligen Geist niemals getan hätten. Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du mich erfüllst, dass du uns als Gemeinde erfüllst, dass wir mit dir zusammen den Dienst tun, dass wir Menschen begeistern, dass du uns Dinge zeigst, was wir sagen sollen, was wir tun können, dass wir nicht aus uns heraus einfach uns zwingen müssen, was zu sagen, sondern weil du es uns in unser Herz legst, was jetzt in dieser Situation richtig ist, was wir sagen, was wir tun sollen. Und du bist mit uns, wir sind nicht alleine. Und dafür danke ich dir.